Mit Recht hat das Zweite Vatikanische Konzil verkündet, dass das eucharistische Opfer Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Die heiligste Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle, Christus selbst, unser Osterlamm und das lebendige Brot. Lebe die heilige Messe, das ist das heutige Thema der ersten Sendung der mehrteiligen Beitragsreihe mit Pfarrer Andreas Fuchs und es begrüßt Sie ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Eines Tages wurde Pater Pio von Pietrelcina gefragt: Vater, erkläre uns die heilige Messe. Meine Kinder, antwortete der Vater, wie kann ich es Ihnen erklären? Die Messe ist unendlich, wie Jesus. Fragen Sie einen Engel, was eine Messe ist, und er wird Ihnen wahrheitsgemäß antworten. Ich verstehe, was es ist und warum es gemacht wird, aber ich verstehe nicht, wie viel es wert ist. Ein Engel, 1000 Engel, der ganze Himmel weiß das, und so denken Sie. So möchte ich Pfarrer Andreas Fuchs ganz herzlich begrüßen und wir freuen uns auf die mehrteilige Sendereihe Lebe die heilige Messe. Guten Tag, Pfarrer Andreas Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Pfarrer Andreas Fuchs, Ihr Leben ist als Priester mit der Liturgie geprägt. Gab es in der Jugend auch Phasen, in denen Sie nichts mehr von der heiligen Messe wissen wollten?
Als Priester eigentlich nicht. Sicher gibt es auch Phasen, wo man inniger die heilige Messe feiert und vielleicht, wenn viele Sorgen und Mühen und Probleme da sind, vielleicht dann auch weniger. Oder es hängt auch ab, je nachdem, wenn viele liebe Gläubige, wirklich Gläubige da sind, die die heilige Messe sehr wertschätzen, dann ist das natürlich auch viel einfacher, dann so die Liturgie zu feiern. Als Kind oder Jugendliche bin ich jeden Sonntag zur Heiligen Messe gegangen, vor allem auch, weil die Mutter da sehr darauf Wert gelegt hat und ich ihr auch heute noch dafür sehr, sehr dankbar bin. Aber da war, ja, sagen wir so, die Innigkeit, ja, vielleicht auch nicht allzu groß. Ich bin gern gegangen, das heißt, der Weg, das war vielleicht ein bisschen mühsam, bis ich mal dort war, aber wenn ich in der Kirche war, dann hat mir das eigentlich gefallen. Ich habe auch ministriert und habe das auch immer eigentlich gerne gemacht. Insofern kann man nicht sagen, da war jetzt irgendwie mal eine absolute Krise oder sonst was, aber vielleicht jetzt nicht so das Verständnis und die Innigkeit als Kind und Jugendlicher, was die heilige Messe eigentlich wirklich ist. Deshalb bin ich umso dankbarer, dass der liebe Gott mir dann ein bisschen auch da die Augen, das Herz geöffnet hat, um tiefer zu verstehen, was da eigentlich wirklich geschieht, auch wenn es unseren leiblichen Augen, aber nicht den Augen des Glaubens, verborgen ist.
Was war dann entscheidend, dass Sie das Herz Gott geschenkt haben und voll und ganz ihm nachfolgen?
Das waren durch verschiedene Gründe, aber ich glaube, etwas auch vom Ausschlaggebenden war ein Priester, der die heilige Messe andächtig feierte und irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen, dass ich irgendwie plötzlich verstanden habe, ja gut, die heilige Messe ist das Kreuzesopfer Christi. Jesus opfert sich wirklich und wahrhaft auf. In der heiligen Messe ist wirklich da. Die heilige Hostie ist Jesus und nicht einfach irgendein heiliges Brot oder irgendein sonst was, sondern es ist wirklich Jesus. Ich glaube, irgendwie, als mit das eben, weiß eigentlich auch nicht warum, aber eben durch die Gnade Gottes klar war, dann war es auch irgendwie klar, dass ich gerne dann auch nicht nur am Sonntag, sondern auch jeden Tag in die heilige Messe ging, weil ich merkte, das ist eigentlich das Schönste, das Höchste, das wir haben. Es ist Jesus selber, den wir da feiern, der zu uns spricht in dem Wortgottesdienst, der sich selber aufopfert, der sich selber uns schenkt als Speise in der heiligen Kommunion. Und deshalb, das war irgendwie dann plötzlich dann klar, dann geht man auch ganz anders und vor allem sehr gerne und mit ganzem Herzen zur Heiligen Messe.
Pfarrer Andreas Fuchs, die Sendereihe steht unter dem Titel Lebe die heilige Messe. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen?
Ja, dieser Titel ist auch ein Titel eines Büchleins, das ich als Jugendlicher dann auch las von Pater Palmatius Zilligen, der da in sehr einfacher Art und Weise so ein bisschen bespricht, was ist die Heilige Messe, was geschieht da, was ist die Bedeutung auch, was ist die Bedeutung des Alltags. Wir werden dann im Laufe der Sendung auch noch ab und zu etwas auch einen Abschnitt von diesem Büchlein hören, zum Beispiel, einfach, dass man weiß, was da gemeint ist, zum Beispiel das Gloria, eben Ehre sei Gott in der Höhe. Lehrt er, wo das entsteht in der Heiligen Messe, wo das zum ersten Mal gesungen wurde, nämlich in Bethlehem von den Engeln bei der Geburt Christi und eben Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden den Menschen, eben lebe die Heilige Messe, heißt dann, ja gut, wir sollen das leben, das heißt, wir sollen alles zur Ehre Gottes machen und für den Frieden der Menschen. Also ein wunderbares Lebensmotto eigentlich, Ehre sei Gott, Friede den Menschen. Und so erklärt er schön die geistige Bedeutung, die Bedeutung der Heiligen Messe für unser Leben und deshalb dann dieser Titel Lebe die Heilige Messe.
Nun sind wir gespannt auf das Geheimnis der heiligen Messe, das Sie uns entschlüsseln werden oder so weit, wie man es entschlüsseln kann.
Ja, ganz entschlüsseln kann man es nie, weil Gott, es ist das Geheimnis Gottes, es ist das Werk Gottes, oder auch der heilige Pfarrer von Ars sagt, ja, alle menschlichen guten Werke sind wie ein Sandkorn neben der heiligen Messe, weil das kein Menschenwerk, sondern Gottes Werk ist und Gott ist unendlich. Von dem her kann man es nicht kann es nicht ganz entschlüsseln, aber dennoch eben, der Sinn dieser Sendung ist, dass wir wenigstens ein bisschen erahnen. Und wenn wir es auch vielleicht nicht bis ins Tiefste begreifen, so dass wir mindestens ergriffen sind, von Gott ergriffen werden, um zu erahnen, was da bei der Heiligen Messe wirklich geschieht. Es ist Geheimnis des Glaubens, wie wir in jeder heiligen Messe bekennen. Das heißt aber nicht, dass es ein Rätsel wäre, ein unlösbares Rätsel. Geheimnis heißt, es ist eine verborgene Wirklichkeit. Das heißt, unseren Augen ist es verborgen. Aber da es Geheimnis des Glaubens ist, ist es den Augen des Glaubens nicht verborgen. Und je tiefer der Glaube ist, je heller das Licht Christi ist, umso klarer sieht man, versteht man und lebt dann das auch. Nun, eben die erste Frage kann man sich auch stellen, ja, wann beginnt dann eigentlich die Heilige Messe? Ist das mit dem Einzug oder wenn die Orgel beginnt zu spielen oder wenn man nach dem Eröffnungsvers oder dem ersten Lied oder dem Orgelspiel das Kreuzzeichen macht, so das ist ja dann eigentlich so die erste Handlung, die die Gläubigen vor allem machen oder das erste Zeichen, das sie setzen und ja. Man kann sagen, eigentlich, wie wir gesehen haben, lebe die heilige Messe. Das heißt, eigentlich beginnt die heilige Messe am Ende der vorangegangenen Messe, die wir gefeiert oder mitgefeiert haben. Also das Schönste wäre eigentlich, wenn unser Leben eine einzige heilige Messe wäre. Also wenn unser Leben ein beständiges Sprechen mit Gott wäre, ein Hören auf Gott, wie wir es in der Liturgie des Wortes machen, ein beständiges Sich aufopfern, wie wir es bei der Gabenbereitung auch machen, ein beständiges Einssein mit Jesus im Kreuz, in der Auferstehung, in der heiligen Kommunion, eine beständige Anbetung, das wäre eigentlich das Schönste. Konkreter kann man auch sagen, die heilige Messe beginnt schon mit der Vorbereitung auf die heilige Messe. Und das beginnt beim Priester und sollte eigentlich dann auch bei den Gläubigen in übertragener Weise so beginnen. Beginnt beim Priester mit dem Anziehen der priesterlichen Gewänder. Der Priester kleidet sich um in der Sakristei. Er zieht andere Gewänder an. Man kann sich fragen, ja, warum tut er das eigentlich? Also er könnte doch auch einfach in den Straßenkleidern die heilige Messe feiern. Warum verkleidet er sich da? Also ja, warum tun wir das? Es gibt eine schöne Predigt von Papst Benedikt dem 16. am Hohen Donnerstag, am 5. April 2007. Am Hohen Donnerstag am Morgen ist jeweils die Chrisammesse, wo die heiligen Öle geweiht werden, wo die Priester des Bistums mit dem Bischof diese heilige Messe mitfeiern. Und da erklärt er auf sehr schöne Art und Weise an jenem 5. April 2007, was die Gewänder eigentlich bedeuten. Wir kommen dann nachher auch nochmals darauf zurück. Aber zuerst sagt er prinzipiell, was das bedeutet, dass man überhaupt andere Gewänder anzieht und sagt, weil der Priester, man sagt das mit einem Fachbegriff, in persona Christi, das heißt an Christi statt, in der Person Christi, die heilige Messe feiert, nicht im eigenen Namen, nicht in der eigenen Person, sondern im Namen Christi. Und das sagt er, in persona Christi. Im Augenblick der Priesterweihe hat uns die Kirche diese Realität der neuen Gewänder dadurch auch äußerlich sichtbar und greifbar gemacht, dass wir neu eingekleidet wurden mit den liturgischen Gewändern. Also zum Beispiel bei der Diakonenweihe kommt man in der Albe und bekommt dann die Stola schräg und die sogenannte Dalmatik, das ist das Gewand des Diakons, ist so ein großes T-Shirt, könnte man sagen, von der äußeren Form her. Und dann bei der Priesterweihe trägt man die Stola eben nicht mehr schräg über die Brust, sondern auf beiden Schultern und bekommt auch das Messgewand angezogen, um das darzustellen, eben, dass man jetzt zum Priester geweiht wurde. In dieser äußeren Gebärde will die Kirche uns den inneren Vorgang und seinen Auftrag an uns deutlich machen. Christus anziehen, sich ihm zu eigen geben, wie er sich uns zugeeignet hat. Dieser Vorgang, das Anziehen Christi, wird bei jeder heiligen Messe durch die Bekleidung mit den liturgischen Gewändern immer wieder dargestellt. Sie anzulegen soll mehr als eine Äußerlichkeit sein. Es ist das immer neue Eintreten in das Ja unseres Auftrags, in das Ich, doch nicht mehr Ich der Taufe, eben wir alle haben ja auch die Taufe empfangen, dass die Priesterweihe uns in neuer Weise zugleich schenkt und abverlangt. Dass wir in den liturgischen Gewändern am Altar stehen, soll uns und den Anwesenden auch sinnfällig sichtbar machen, dass wir in der Person eines anderen dastehen. Die priesterlichen Gewänder, wie sie sich im Lauf der Zeit entwickelt haben, sind ein tiefgehender, symbolischer Ausdruck für das, was Priestertum bedeutet. Soweit Papst Benedikt XVI. Also es ist wichtig, eben der Priester soll eigentlich, man könnte auch sagen, er soll verschwinden. Seine Person, nicht der Priester an sich, sein Dienst, sondern seine Person ist nicht wichtig, sondern die Person Christi ist wichtig. Der Priester feiert die heilige Messe in persona Christi, das heißt Christus ist der eigentlich Handelnde. Der Priester leiht nur seinen Leib, Jesus aus, seine Stimme, seine Hände, seine Füße. Eben das ist das, was noch aus den Gewändern herausschaut, weil Jesus eben unsere Füße braucht, die Füße des Priesters braucht, um zu den Menschen zu gelangen. Er braucht die Hände des Priesters, um Brot und Wein zu nehmen, und dann braucht er den Mund des Priesters, um die Worte zu sprechen, durch die Brot und Wein in ihn selber, in Leib und Blut Christi verwandelt werden. Deshalb, auch durch dieses Anziehen der priesterlichen Gewänder kommt zur Geltung, es geht nicht um die Person des Priesters, es geht um Christus. Christus lädt uns ein. Der Priester ist nur Diener, er ist nur Mittler. Er schenkt Jesus, er selber, seine Person, ist eigentlich nicht so wichtig. Eben deshalb verdeckt man sie auch möglichst oder zeigt auch, Moment, eben, Jesus ist jetzt da und wir treten ein, wie der Papst sehr schön sagt, in diesen Auftrag, in diese Weihe, eben in dieses Ja, das wir bei der Priesterweihe gesagt haben zu diesem Dienst. Dann ist auch zu sagen, diese Gewänder, diese besonderen Gewänder gab es schon im Alten Testament. Es gibt da ja auch ausführliche Beschreibungen, was die Leviten tragen sollen für den Gottesdienst. Nun wollen wir vielleicht eben weitergehen zu den einzelnen liturgischen Gewändern, die da der Priester ganz konkret trägt. Zuerst ist ein Gewand, das ja ist eigentlich kein liturgisches Gewand, sondern das, was er im Normalfall als Priester, als Straßenkleider trägt oder im Alltag trägt, nämlich ein schwarzes Gewand oder ein besonderes Gewand. Da sagt die Kirche auch eben, es soll ganz besonders sein, dass der Priester sich erkenntlich zeigt, kann man sagen, oder eben, dass er erkennbar ist gleichsam ebenso wie sonst jemand, der offiziell irgend in einem Betrieb bei der SBB oder sonst als Polizist oder sonst irgendwo im Dienst ist, trägt Dienstkleidung. Da der Priester 24 Stunden im Dienst ist, trägt er immer Dienstkleidung. Klar, er hat auch ein Pyjama, also nicht so verstehen, aber eben, er soll immer erkennbar sein. Es soll immer klar sein, aha, diese Person hat sich ganz Gott und der Kirche geweiht. Sie ist ganz da für Gott und die Kirche und für die Menschen. Wenn der Priester keine kirchliche Kleidung trägt, dann wird er auch nicht angesprochen. Ein Polizist, ein Dorfpolizist zum Beispiel, der wird um Auskunft gefragt, weil man weiß, aha, der kennt sich hier aus. Man wendet sich an ihn. Wenn er in Zivil geht, ein Polizist, dann merkt niemand, dass er Polizist ist und dann wird er auch nicht gefragt. Also, warum kann man sich fragen, ja gut, warum schwarz? Eine Jugendliche hat mich einmal gefragt, Sie, Herr Pfarrer, warum tragen Sie eigentlich immer schwarz? Ist jemand gestorben? Sagte ich, ja. Ich, was? Ja, ich für die Welt. Das ist eigentlich der Sinn. Oder eben die schwarze Farbe ist Symbol der Trauer und des Verzichtes. Der Priester soll im Bewusstsein leben, dass er hier auf Erde in der Fremde weilt. Wie es im Hebräerbrief steht, wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern wir suchen die zukünftige. Und auch wie der Apostel Paulus im Römerbrief 12,2 sagt, macht euch nicht die Art dieser Welt zu eigen, sondern wandelt euch um durch Erneuerung eures Denkens, um zu prüfen, was der Wille Gottes ist, was gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Also eben, er selber soll der Mentalität, den Gedanken der Welt gestorben sein, um für Jesus zu leben. Und das kommt dann auch in den vor allem weißen Farben der priesterlichen Gewänder zur Geltung. Das ist auch ein Ausdruck der Freude. Das erste Gewand, das der Priester anzieht, wenn er die Heilige Messe feiert, ist das sogenannte Schultertuch. Das Schultertuch ist eigentlich so ein bisschen wie ein Helm oder es eben das Begleitgebet nennt auch das Schultertuch den Helm des Heiles. Deshalb zieht er es zuerst eigentlich auch über den Kopf und erst nachher um die Schultern. Und da sagt der Papst Benedikt in dieser bereits erwähnten Predigt am 5. April 2007 dazu: Das Anlegen der priesterlichen Gewänder war früher von Gebeten begleitet, die uns helfen, die einzelnen Elemente des priesterlichen Dienstes tiefer zu verstehen. Beginnen wir mit dem Schultertuch. Es wurde früher, wie jetzt noch in den Mönchsorden, als eine Art Kapuze über den Kopf gezogen und wurde so ein Sinnbild für die Zucht der Sinne und des Denkens, die für eine rechte Feier der Heiligen Messe nötig ist. Und jetzt sagt er etwas, das nicht nur den Priester betrifft. Also eben, klar, die Gläubigen tragen kein Schultertuch, aber das, was die Bedeutung ist, eben zur Vorbereitung der Heiligen Messe, das gilt sehr wohl auch für die Gläubigen. Da sagt der Papst Benedikt weiter: Die Gedanken sollen nicht da und dort zu den Sorgen und Erwartungen meines Alltags herumlaufen, die Sinne nicht von dem umgetrieben werden, was da zufällig im Kirchenraum Augen und Ohren beschlagnahmen will. Mein Herz soll hörsam sein auf das Wort Gottes hin, gesammelt in das Beten der Kirche hinein, so dass mein Denken seine Richtung von den Worten der Verkündigung und des Gebetes hier empfängt. Und der Blick meines Herzens soll auf den Herrn hingehen, der in unserer Mitte ist. Das ist Ars Celebrandi, rechte Weise des Feiers. Also wörtlich ist das die Kunst des Feierns oder des Zelebrierens. Wenn ich beim Herrn bin, dann ziehe ich mit meinen Hören, Sprechen und Handeln auch die Menschen in die Gemeinschaft mit ihm hinein. Also eigentlich eben, wir merken, das sind ganz einfache Dinge, die, oder scheinbar einfache Dinge eben. Ein Schultertuch ist nur ein weißes Tuch mit zwei Bändeln, aber es hat schon das hat eine große Bedeutung. Da kommt ein weiteres Kleidungsstück hinzu, die sogenannte Albe. Die Albe ist das weiße Untergewand des Priesters. Oder eben dieses weiße Untergewand ist eigentlich das Taufgewand, das mitgewachsen ist. Oder auch eben die Erstkommunionkinder tragen weiß, die Ministranten oftmals tragen ein solches weißes Gewand, eine weiße Albe. Eigentlich eben das Taufgewand. Die Albe steht für die Reinheit des Herzens. Und der Priester betet dazu: Läutere mich, o Herr, und reinige mein Herz, damit ich im Blut des Lammes, weiß gewaschen, die ewigen Freude genießen möge. Und wiederum sagt da Papst Benedikt XVI. Dazu, er nimmt Albe und Stola zusammen. Stola ist das weiße Band oder Bändel, die Schleife, oder es muss nicht unbedingt weiß sein, sondern der liturgischen Farbe entsprechend, aber es sind, eben, er nimmt die Bedeutung zusammen, aber geht vor allem auf die Albe ein und sagt: Die Gebetstexte, die Albe und Stola ausdeuten, gehen beide in die gleiche Richtung. Sie erinnern an das Festgewand, das dem zerlumpt und beschmutzt heimgekehrten verlorenen Sohn vom Vater geschenkt wurde. Wenn wir zur Liturgie hintreten, um in der Person Christi zu handeln, merken wir doch alle, wie weit wir von ihm entfernt sind, wie viel Schmutz es in unserem Leben gibt. Nur er selber kann uns das Festgewand schenken, uns würdig machen, vorstehen, an seinem Tisch, in seinem Dienst zu sein. So erinnern die Gebete auch an das Wort aus der Offenbarung des Johannes, dass die Gewänder der 144.000 Erwählten nicht aus ihrem eigenen heraus gotteswürdig waren. Die Offenbarung sagt dazu, dass sie ihre Gewänder im Blut des Lammes gewaschen haben und dass sie so weiß, lichtförmig geworden sind. Schon früh habe ich mich da gefragt, wenn man etwas im Blut wäscht, da wird es doch nicht weiß. Die Antwort lautet: Das Blut des Lammes ist die Liebe des gekreuzigten Christus. Diese Liebe ist es, die unsere schmutzigen Gewänder weiß macht, unseren dunklen Geist wahr und hell werden lässt. uns selber mit all unserer Finsternis zu Licht im Herrn macht. Wenn wir die Albe anziehen, sollen wir daran denken, er hat auch für mich gelitten. Und nur weil seine Liebe größer ist als all meine Sünden, kann ich für ihn stehen und Zeuge seines Lichtes sein. Ein Gedanke, den Papst Benedikt da uns sagt, der jetzt nicht nur für die Priester wiederum Gültigkeit hat, sondern auch für den Gläubigen. Daran denken, er hat auch für mich gelitten. Er schenkt mir seine Liebe. Dann, nach dem Schultertuch der Albe, kommt das sogenannte Zingulum. Man kann es auch sagen, das ist der Strick, aber Zingulum tönt schöner und man kann sich's auch gut merken, wie eine der Professoren uns mal gesagt hat, das Zingulum ist das, was Tringelum ist, also das, was um den Bauch herum getragen wird. Das Zingulum ist ein Zeichen für die gottgeweihte Keuschheit und Priester kann dann dazu beten oder hat üblicherweise früher gebetet, aber diese Gebete darf man auch heute noch mit Gewinn weiterhin beten. Umgürte mich, Herr, mit dem Gürtel der Reinheit und lösche aus meinen Lenden den Trieb der Begierlichkeit, damit in mir bleibe die Tugend der Enthaltsamkeit und Keuschheit. Und das Zingulum hat auch eine Bedeutung auf die wache Bereitschaft im Hinblick auf die Wiederkunft Christi. So sagt das Lukasevangelium bei 12,35, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lampen sollen brennen. Ihr sollt sein wie Menschen, die auf ihren Herrn wartet, wenn er von der Hochzeit heimkehrt, damit sie ihm, wenn er kommt und anklopft, sogleich öffnen. Selig jene Knechte, die der Herr bei seinem Kommen wachend antrifft. Eben, es ist eigentlich ein schönes Zeichen der Bereitschaft, der Keuschheit, der Buße. Auch ein Strick braucht man sonst auch für andere Dinge. Oder Jesus hat auch eine Geißel aus Stricken gemacht, um da alles, was nicht in den Tempel Gottes gehört, hinauszutreiben. Und das kann uns ja auch daran erinnern, eben dieser Gürtel oder wir tragen vielleicht auch einen Gürtel, der eben als Zeichen der Buße, man muss den Gürtel enger schnallen, sagt man ja oft, eben ein bisschen verzichten, vielleicht die kleinen Opfer des Alltags, der Buße, damit wir wachsam bleiben können, damit unser Herz rein bleibt, gerne auf sich nehmen. Oder eben jemand hat auch mal gesagt, der Gürtel ist dazu da, um die Gedanken zu trennen. Eben die von oben kommen mit denen, die von unten kommen. Eben die sollen unten bleiben. Deshalb eben die Gedanken sollen so rein sein. Und natürlich, das Zingulum hat auch eine ganz praktische Bedeutung, wie viele der liturgischen Gegenstände und Gewänder. Nämlich, wenn die Albe ein bisschen zu lang ist, dann kann man sie durch ein Zingulum ein bisschen kürzer machen und hochziehen. Es lässt sich dann auch einfacher schreiten, wenn die Albe mit einem Zingulum gegürtet ist. Dann kommt ein kleines Kleidungsstück, das wir vielleicht, je nachdem, schon einmal so gesehen haben, das aber heute eigentlich nicht mehr üblich ist. Das heißt, mit der Liturgiereform wurde der sogenannte Manipel abgeschafft. Aber Es ist doch schön, wenn man vielleicht auch weiß, aha, was bedeutet der denn? Was hatte der für eine Funktion oder für eine geistige Bedeutung? Den Manipel trägt der Priester zur heiligen Messe am linken Arm. Ursprünglich hatte er wohl die Funktion eines Schweißtuchs oder so ein, es gibt ja auch so bei Tennisspielen oder bei Sportlern, je nachdem, haben die ja auch so ein kleines Ding, wo eben so ein, nicht gerade ein Manitel, aber eben auch so ein Pulswärmer. Oder eben brauchen dann das auch zum den Schweiß abzuwischen. Und das erinnert uns daran, und ich denke eben wiederum nicht nur den Priester, dass er Arbeiter im Weinberg Gottes ist und dass er die Mühen und Lasten eines Lebens in der Nachfolge Christi im Bewusstsein des verheißenen Lohnes mit frohem Herzen tragen soll. Also ist ein Zeichen auch des Leidens, ein Zeichen der Mühe und eben für den Priester, aber auch für den Gläubigen. Er betet da beim Anliegen: Möge ich, o Herr, würdig sein, den Manipel des Weidens und Schmerzens zu tragen, damit ich mit Jubel den Lohn der Arbeit empfange. Das ist angelehnt an das Psalmwort: Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er schreitet dahin und weint, wenn wer den Saatbeutel trägt, jedoch mit Jubel kehrt heim, wer seine Garben trägt. Also, es erinnert uns daran, es gibt kein Leben ohne Kreuz. Und wenn wir uns bereiten für die Heilige Messe, und die Heilige Messe ist das Kreuzesopfer Christi, dann darf man auch gerne seine Leiden, seine Mühen, seine Tränen dahin bringen, all seine Sorgen und Nöte, damit sie mitverwandelt werden in Christus. Das werden wir dann bei der Gabenbereitung auch noch mehr sehen. Dann nach dem Schultertuch, der Albe, dem Zingolum und dem Manipel kommt die Stola, eben ein Band, also ein Stoffband, das ein Sinnbild der heiligen, heilig machenden Gnade bedeutet, eigentlich das Gewand der Unsterblichkeit. Und da kann der Priester beim Anlegen dazu beten: Gib mir, o Herr, das Kleid der Unsterblichkeit zurück, das ich durch den Fall des Stammvaters verloren habe. Und obwohl ich unwürdig deinem Geheimnis mich nahe, möge ich doch die ewige Freude verdienen. Die Stola ist wie das Amtszeichen eigentlich des Priesters. Das ist beinahe das wichtigste Zeichen. Also durch die Stola oder wenn der Priester die Stola trägt, dann eben handelt er in persona Christi, oder dann zählt nicht seine Person, seine Genialität, wenn sie da ist, sondern dann handelt Christus. Eben deshalb zum Beispiel, wenn ein Priester segnet oder Beicht hört irgendwo, dann trägt er eben mindestens im Normalfall, wenn es möglich ist, auch immer die Stola. Und dann über der Stola, im Normalfall kommt dann das Messgewand oder die Kasula, wie man dem auch sagt. Kasula kommt eigentlich vom kleinen Häuschen, weil die früher so eine Glockenkasel, die war sehr groß und auch sehr schwer meistens. Und deshalb eben das Messgewand bedeutet auch das Joch des Herrn. Und das Begleitgebet heißt: O Herr, du hast gesagt, mein Joch ist süß und meine Bürde ist leicht. Gewähre mir, dieses Joch und diese Bürde so zu tragen, dass ich deine Gnade erlange. Also es ist ein Joch, und so sagt auch Papst Benedikt in der Predigt vom 5. April 2007. Das traditionelle Gebet beim Anlegen der Kasel sieht in ihr das Joch des Herrn dargestellt, das uns als Priestern aufgelegt wird. Und es erinnert dabei an das Wort Jesu, der uns einlädt, sein Joch zu tragen und von ihm zu lernen, denn ich bin sanft und von Herzen demütig. Das Joch des Herrn tragen heißt also zuallererst von ihm lernen. Immer bereit sein, in seine Schule zu gehen. Von ihm sollen wir seine Sanftmut und Demut lernen. Die Demut Gottes, die sich in seinem Menschsein zeigt. Der heilige Gregor von Nazianz hat sich einmal gefragt, warum eigentlich wollte Gott Mensch werden? Der wichtigste, für mich bewegendste Teil seiner Antwort lautet: Gott wollte sich Rechenschaft darüber geben, was der Gehorsam für uns bedeutet, und alles an seinem Leiden messen, dieser Erfindung seiner Liebe. Er kann so das, was wir empfinden, durch sich selbst kennenlernen. Wie viel von uns verlangt wird, wie viel Nachsicht wir verdienen, indem er nach seinem Leiden unsere Schwäche berechnet. Manchmal möchten wir wohl zu Jesus sagen: Herr, dein Joch ist gar nicht leicht. Es ist sogar furchtbar schwer in dieser Welt. Aber wenn wir dann auf ihn hinschauen, der alles getragen hat, der selbst den Gehorsam, die Schwachheit, den Schmerz, alles Dunkle erprobt hat, dann verstummen diese unsere Klagen. Sein Joch ist es, mit ihm zu lieben. Und je mehr wir ihn lieben und mit ihm Liebende werden, desto leichter wird uns ein scheinbar schweres Joch werden. Soweit Papst Benedikt. Eben das Joch der Liebe Gottes, der Gebote Gottes, des Wortes Gottes. Das soll der Priester ja verkünden, aber das sollen die Gläubigen auch gerne auf sich nehmen und annehmen.
Lieben Dank, Herr Pfarrer Andreas Fuchs, für diese Erklärung in Bezug auf das Anziehen des Messgewandes. Es ist doch eine komplexe, aber sehr spannende und auch tief religiöse Thematik. Herzlichen Dank. Es gibt Priester, die tragen eine Soutane oder ein Kollar. Gibt es ein bischöfliches Dokument oder wie in der Wirtschaft einen Dresscode?
Ja, das gäbe es eigentlich. Das heißt, es ist nicht ein an und für sich bischöfliches Dokument, sondern ein gesamtkirchliches Dokument, beziehungsweise das steht einerseits im Kirchenrecht bei Kanon 284, heißt es dort, die Kleriker haben gemäß den von der Bischofskonferenz erlassenen Normen und den rechtmäßigen örtlichen Gewohnheiten eine geziemende kirchliche Kleidung zu tragen. Das ist das eine. Und dann gibt es ein sehr schönes Dokument über den Dienst, ein Direktorium über den Dienst und Leben des Priesters, wo ganz viele Aspekte des priesterlichen Dienstes aufgenommen werden. Das ist von der Klerus-Kongregation. Und da ist auch ein Punkt 61, Bedeutung und Vorschrift der Priesterkleidung, wo auch sehr eben überlegt wurde, ja gut, braucht es das in der heutigen Zeit überhaupt noch oder ist das ein alter Zopf, den man abschneiden soll? Und das steht: In einer säkularisierten, also verweltlichten und tendenziell materialistischen Gesellschaft, also wo nur die Materie, das, was man anfassen kann, zählt, wo auch äußere Zeichen sakraler und übernatürlichen Wirklichkeiten im Schwinden begriffen sind, wird besonders die Notwendigkeit empfunden, dass der Priester als Mann Gottes und als Ausspender seiner Geheimnisse den Augen der Gemeinde auch durch seine Kleidung als unmissverständliches Zeichen seiner Hingabe und seiner Identität als Träger eines öffentlichen Amtes zu erkennen sei. Der Priester muss vor allem durch sein Verhalten erkennbar sein. Sehr schöner Satz eben. Die haben wirklich viel überlegt bei diesem Text. Aber auch durch seine Bekleidung, sodass jedem Gläubigen und überhaupt jedem Menschen seine Identität und seine Zugehörigkeit zu Gott und zur Kirche unmittelbar erkenntlich ist. Die geistliche Kleidung ist äußeres Zeichen einer inneren Wirklichkeit. Denn der Priester gehört nicht mehr sich selbst, sondern ist durch das empfangene sakramentale Siegel Eigentum Gottes. Dieses Sein einem anderen zugehören muss durch ein klares Zeugnis für alle erkennbar sein. In seiner Art zu denken, zu sprechen, die Gegebenheiten der Welt zu beurteilen, zu dienen und zu lieben, mit den Menschen auch im Priestergewand in Beziehung zu treten, soll der Priester aus seiner sakramentalen Zugehörigkeit, aus seinem tiefsten Wesen prophetische Kraft beziehen. Prophetische Kraft heißt, eben da soll er auch das Wort Gottes verkünden. Also so, das ist so die Grundlage. Und jetzt kommt das Konkrete, die Anwendungen, immer in diesem Direktorium für Dienst und Leben des Priesters. Aus diesem Grund muss der Kleriker, wie auch der Diakon, also Kleriker ist eben Diakon, Priester, Bischof dann, aber Diakon, Priester, Bischof, der Kleriker, der Anwärter auf den Presbyterat ist, also eben der Diakon, der dann Priester wird, a, den Priester Talar. Talar ist ein anderes Wort für Soutane, also das ist der lange Schwarzrock, wie man je nachdem auch gesagt hat, eben das traditionelle Priestergewand. Eben, er muss den Priester Talar oder gemäß den von der Bischofskonferenz herausgegebenen Normen und gemäß den legitimen lokalen Gewohnheiten eine schickliche kirchliche Kleidung tragen. Sollte dies nicht der Talar, die Soutane sein, muss die Kleidung verschieden von der Art der Kleidung der Laien und mit der Würde und Sakralität des Amtes konform sein. Also nicht einfach irgendwie schwarzer Pullover oder sonst irgendwas. Schnitt und Farbe müssen von der Bischofskonferenz festgelegt werden. In der Schweiz bis anhin meines Wissens noch nicht geschieht. B. Wegen ihrer Inkohärenz, also eben Nicht-Übereinstimmung mit dem Geist solcher Disziplin können konträre Praktiken, also eben das, was andere Ausübungen, andere Gewohnheiten, nicht als legitime Gewohnheiten angesehen werden und müssen von den zuständigen Autoritäten abgeschafft werden. Also wenn jemand sagt, ja, das war schon immer so oder das haben wir jetzt schon lange so gemacht, sagen wir, das heißt, es ist nicht legitim, das ist nicht rechtmäßig, eben das muss eigentlich abgestellt werden. Abgesehen von ganz außergewöhnlichen Situationen kann der nicht gebrauchte kirchlichen Kleidung seitens des Klerikers ein schwaches Bewusstsein für die eigene Identität als ein ganz dem Dienst der Kirche ergebener Hirte zum Ausdruck bringen. Also eben, es geht nicht nur um etwas Äußeres, sondern es geht um etwas Inneres, das sich auch gegen außen zeigt. Das möchte die Kleruskongregation vor allem uns ans Herz legen, dass man versteht, Moment, der Priester, eben, er hat eine eigene Identität, er gehört ganz Christus, er gehört ganz der Kirche und das soll man auch gegen außen erkennen. Darüber hinaus ist der Talar, also die Soutane, auch in Form, Farbe und Würdigkeit besonders angemessen, weil er die Priester klar von den Laien unterscheidet und den heiligen Charakter ihres Dienstes besser verständlich macht, indem er den Priester selbst daran erinnert, dass er in jedem Augenblick Priester ist. Eben in jedem Augenblick Priester ist, geweiht, um zu dienen, zu lehren, zu leiten und die Seelen zu heiligen, insbesondere durch die Feier der Sakramente und die Verkündigung des Wortes Gottes. Den Priestertalar zu tragen ist außerdem ein Schutz der Armut und der Keuschheit. Also eben, wenn jemand kirchliche Kleidung trägt, eine klar kirchliche Kleidung, die für alle erkennbar ist, dass ein Mann Gottes ist, dann ist das eben Schutz der Armut. Das heißt, dann muss er nicht irgendwie so was Spezielles, so Extravagantes, Elegantes oder sonst irgendwas tragen, sondern eben, es ist vorgegeben und er muss sich auch nicht den Kopf zerbrechen, wenn er den Kleiderschrank auftut, was ziehe ich heute nun wieder an. Und auch ein Schutz der Keuschheit, insofern eben klar ist, Moment, der ist schon mit der Kirche verheiratet, der braucht keine Frau, sondern eben der gehört schon der Mutter Gottes, der Mutter Kirche, der gehört schon ganz zu Jesus. Also das wären die Vorgaben, die die Kirche macht, eben nicht einfach um der Vorschrift willen oder um der Disziplin willen, sondern es geht da wirklich um die Identität des Priesters und die äußere Kleidung hilft ihm auch wirklich diese Identität als Priester, eben dass dieses Innere zu leben. Es ist einfach eine große Hilfe und daneben hat es auch noch ein paar praktische Aspekte, wie das Überlegen, was ich jetzt heute anziehe. Das muss man als Priester eigentlich nicht.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, was sagen Sie zu den einzelnen Bezeichnungen Heilige Eucharistie, Mahl des Herrn, Brechen des Brotes, Eucharistische Versammlung, Gedächtnis des Leidens und der Auferstehung des Herrn, heiliges Messopfer, heilige und göttliche Liturgie?
Man musste das ja irgendwie umschreiben, was eben die Eucharistie ist und diese Namen bezeichnen oftmals vielleicht einen besonderen Aspekt daraus oder eben das Wort Messe, die heilige Messe, kommt vom Schlusswort zum Beispiel ite missa est, eben ihr seid jetzt gesandt oder es ist gesandt worden. Man nimmt einen Aspekt jetzt vielleicht heraus und der hat dann dem Sakrament den Namen gegeben. Bei anderen Sakramenten ist das nicht so der Fall. Also die Taufe, es gibt auch andere Bezeichnungen dafür, aber üblicherweise gibt es für die Taufe einfach die Taufe und fertig. Und auch wenn das Bad der Erneuerung heißt, Erleuchtung und so weiter, aber das ja, hat sich jetzt nicht, ist nicht so eine große Vielfalt, aber eben bei der Heiligen Messe, das Messopfer oder eben das Herrenmahl, da gibt es, oder die Eucharistiefeier, gibt es verschiedene Bezeichnungen, die, ich denke, die alle aber auch wichtig sind, die uns helfen, eben die verschiedenen Aspekte eben dieses unergründliche Geheimnis doch besser zu verstehen.
Lieber Pfarrer Andreas Fuchs, abschließend habe ich doch noch eine Frage. Wie kann ich als Laie ehrwürdig und ehrfurchtsvoll gegenüber von Gott den Altarraum betreten? Unter anderem haben Sie diese drei Stufen erwähnt, die die göttlichen drei Tugenden zum Ausdruck bringen. Wann und wo soll ich eine Kniebeuge machen?
Prinzipiell denke ich, so wie man auch sonst den Kirchenraum, die Kirche betritt, wie das Pater Pio sehr schön eigentlich da beschrieben hat. Das heißt, das wird bestimmt auch für den Altarraum Gültigkeit haben. Und dann kommt es vielleicht ein bisschen auch noch auf die konkreten örtlichen Begebenheiten darauf an. Aber ich denke, eben dort, wo es vielleicht tatsächlich so ist mit diesen drei Stufen, da ist auch schön, wenn ich einen Dienst machen muss oder zum Beispiel Sakristan bin und im Altarraum tätig bin, dass ich das, was der Pater Pio sagt, oder dieses Bewusstsein, ich bin vor Jesus, Jesus ist da, Jesus ist wirklich und wahrhaft gegenwärtig, dass ich das auch mit meinem Verhalten zum Ausdruck bringe. Ich kann mich noch erinnern, als ich das Auslandjahr in Rom machte, da ging ich am Abend in eine nahegelegene Kirche zur Heiligen Messe und der Sakristan war ein Franziskanerbruder und der hat da alles hergerichtet und sehr schön hat, also es hat mir wirklich Eindruck gemacht und auch irgendwie noch es noch einfacher gemacht, an die wirkliche Gegenwart Christi zu glauben. Jedes Mal, wenn er vor dem Tabernakel vorbeischritt, macht er eine Kniebeuge und dann hat er auch so ein Käppchen, so ein Pileolus heißt das, also das, was beim Papst ganz weiß ist, die Kopfbedeckung hatte dieser Franziskaner, zur braunen Kutte passend in braun, hat er dieses Käppchen auch jedes Mal ein wenig hoch genommen, eben den Hut vor Jesus gezogen. Also, und man hat gemerkt, es war keine Formalität für ihn, sondern es war wirklich jedes Mal, dass er da nicht einfach vor Jesus gedankenlos vorbeilief, sondern jedes Mal eigentlich Jesus gegrüßt hat. Irgendwie sehr schön, einer der Ausdrücke des Glaubens, um zu zeigen, ich bin ehrfürchtig hier, ich bin in der Gegenwart Gottes und das, ja, das ist zum Beispiel eben etwas, das man durchaus eben oder machen könnte, sollte, um da wirklich den eigenen Glauben auch an die wirkliche Gegenwart Jesu zu bestärken und bekräftigen. Dann wollen wir jetzt auch um den Segen Gottes bitten. An Gottes Segen ist ja alles gelegen, dass er uns immer mehr einführt in dieses wunderbare Geheimnis der Heiligen Messe, wo wir ihm selber begegnen dürfen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Schön, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, dass Sie uns heute mit der ersten Sendung den Auftakt im Rahmen der mehrteiligen Beitragsreihe, die unter dem Titel Lebe die heilige Messe steht, gemacht haben. Und heute ging es vor allem um die Vorbereitung, alles, was im Vorfeld der heiligen Messe vorgenommen wird. Deo gratias, und wir wünschen Ihnen im Weinberg des Herrn, im priesterlichen Dienst, Gottes besonderen Segen mit Schutz und viel Freude im Herzen. Und wir freuen uns auf die kommenden Sendungen, in denen uns das Geheimnis und die Schönheit der heiligen Messe erschlossen wird, soweit wie wir es erfassen können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen die Kirchen bei der heiligen Messe mit einem lodernden Feuer der göttlichen Liebe vom Vater durchtränkt werden. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Püezi Gott, Ihre Andrea Marti.